Hey, ich bin Maria und bis vor kurzem war ich noch leidenschaftliche Großstädterin. Shoppen, Bar und Kaffeehopping waren bisher mein liebster Zeitvertreib. Und nun bin ich in eine Kleinstadt gezogen und in meinem Podcast hört ihr Geschichten über den Alltag in der Kleinstadt, das Ankommen und Entdecken von neuen Orten. Viel Spaß beim Reinhören! Mittwoch, 5. Januar 2021. Wie saniere ich ein altes Reihenhaus? Björn lässt seinen Blick von links nach rechts schweifen und kratzt sich am Kopf. Womit fangen wir als erstes an? Wie und wo beginnen wir? Bei der ersten Besichtigung des Hauses schien die Gemütlichkeit und das wohlbehagliche Gefühl zu überwiegen. Jetzt, nach dem Hauskauf, stehen wir mittendrin und vor der Mammutaufgabe Kernsanierung. Wir haben bisher keine Erfahrung mit Projekten solchen Ausmaßes und auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis kennen wir niemanden, der uns dabei helfen kann. Björn und ich laufen durch das Haus, vom Erdgeschoss bis zum Obergeschoss und dann hoch zum Dachgeschoss. Wir haben lauter Ideen, was gemacht werden sollte. Da wäre zunächst die Umrüstung der alten Ölheizung auf ein moderneres Gerät. Die Fenster, die teilweise noch aus dem letzten Jahrtausend sind. Die Elektrik ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Uns fallen tausend Dinge auf, die wir auf unsere mentale To-Do-Liste schreiben und am Ende des Tages schwirrt uns der Kopf. Ich verbringe den nächsten Tag mit stundenlang Recherchen im Internet und stoße zufällig auf das Gebäudeenergiegesetz. Nein, Gag ist in dem Fall kein Witz. Ich frage mich auch, welche Auswirkungen dieses Gesetz nun auf uns hat. Das GEG sieht eine Austausch- und Nachrüstpflicht für alle Ein- und Zweifamilienhäuser vor, wenn man nicht schon vor 2002 als Eigentümer diese Immobilie bewohnt hat. Einfacher ausgedrückt müssen jetzt alle Hauskäufer mit einer Sanierungspflicht rechnen und die Vorgaben innerhalb von 2 Jahren nach Kauf umsetzen, sonst droht ihnen ein saftiges Bußgeld. Mist. Ich schnappe nach Luft. Heizung, Haustür, Fenster, Fassade, Dach, Warmwasserrohre. Wo soll das enden und wer soll das bezahlen? Mein zweiter Gedanke drehte sich um die Schnäppchenhäuser auf RTL 2. Ich gestehe, ab und zu schaue ich mir die Sendung auch an. Und wenn man jetzt innerhalb von 2 Jahren ein Hauskauf komplett energetisch sanieren muss, werden sich wohl keine Kandidaten mehr für die Sendung finden. Naja, unser Plan war, zunächst einmal das Innere des Hauses zu sanieren, einzuziehen, Mietkosten einzusparen und dann die großen Posten wie Fassadenerneuerung, Dämmung und Erneuerung des Daches in den nächsten 5 bis 7 Jahren umzusetzen, wenn wir dann das nötige Kleingeld dafür zusammen haben. Ich schicke die Seite mit dem Gesetz dem Schwiegervater, damit er uns seinen juristischen Rat dazu gibt. Zum Glück kann er uns etwas beruhigen und wir beschließen, am ursprünglichen Plan festzuhalten. Zur Absicherung sprechen wir auch mit einem städtischen Energieberater. Auch er beschwichtigt uns mit den Worten, keine Panik, wer soll das denn kontrollieren? Sie bewohnen die Immobilie selbst, wenn Sie vermieten wollten, sähe das Ganze natürlich anders aus, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Er rät mir trotzdem dazu, einen Energieberater aufzusuchen und uns einen Sanierungsplan für die energetische Sanierung erstellen zu lassen, wegen der Förderungsmöglichkeiten. Nach langem Hin und Her haben wir uns dann auch dafür entschieden, zeitnah die Fassade zu erneuern. Der Termin mit dem Dachdecker war auch unser erster Handwerkstermin. Wir haben uns schon vor der offiziellen Schlüsselübergabe mit ihm am Haus getroffen und er hat sich die Fassade von außen angesehen. Sie müsste auf jeden Fall in den nächsten Jahren erneuert werden. Es handelt sich um eine Holzfassade und das Holz ist mittlerweile aufgequollen und gesprungen. Es besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit ins Innere eindringt und sich Schimmel bildet. Naja, da wir ein Holzhaus, ein sogenanntes Schwedenhaus haben, ist Feuchtigkeit neben Feuer unser zweitgrößter Feind. Zum Thema Energieberater hat der Dachdecker allerdings gemischte Gefühle, denn einerseits kann man sich natürlich einen Teil der Kosten als Zuschuss zurückzahlen lassen, andererseits sind die energetischen Anforderungen, um eben diesen Zuschuss zu erhalten, oft so überzogen, dass es zu Mehrkosten kommt, sodass man am Ende bei plus minus null rauskommt oder schlimmsten Fall sogar noch draufzahlen muss. Das Thema Energieberater haben wir nach diesem Termin zunächst ad acta gelegt. Aber womit wir zunächst bei einer Haussanierung beginnen, wissen wir nach wie vor nicht. Naja, und da der Schwiegervater gute Kontakte zum Handwerk hat und einige Handwerker kennt, mit denen er in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht hat, klemmt er sich hinters Telefon und telefoniert all seine Kontakte ab. In den nächsten Wochen reiht sich ein Handwerkstermin an den nächsten. Wir lassen die Fachmänner die Immobilie begutachten und ihre Meinung dazu abgeben. Was es am Anfang als unüberschaubare Mammutaufgabe vorkam, erhält langsam einen roten Faden. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir uns mit dem Dachdecker als erstes getroffen haben. Danach folgte ein Treffen mit dem Elektriker. Wir haben beim Küchenbauern eine Küche planen lassen. Dann war als nächstes der Trockenbauer im Haus. Der Maler hat sich den Keller schon mal angeguckt. Dann hatten wir einen Tischler da, einen Fensterbauer. Mitarbeiter von Heizung und Sanitär kamen vorbei. Und am Ende dann der Fliesenleger und der Parkettleger, der uns mitgeteilt hat, dass der Estrich erneuert werden muss. Also kam auch der Estrichleger, wenn man das so nennt. Dann haben wir uns noch weitere Angebote von einem zweiten Maler, von einem zweiten Fliesenleger und einem zweiten Tischler einholen lassen. Also wir sind folgendermaßen vorgegangen. Wir haben uns zunächst eine Liste mit möglichen Gewerken und Handwerksunternehmen zusammengestellt und anschließend Besichtigungstermine im Haus vereinbart. Die Handwerker haben dann die Immobilie begutachtet und uns anschließend ihre Fachmeinung dazu gegeben, was und wie saniert werden kann. Wir haben uns dann von allen Gewerken Angebote eingeholt, teilweise sogar Vergleichsangebote. Und mit einigen Gewerken, die sich untereinander abstimmen müssen, wie zum Beispiel der Fensterbauer und der Dachdecker, haben wir noch weitere gemeinsame Abstimmungstermine im Haus ausgemacht, damit letzte Fragen vor der Angebotserstellung geklärt oder Änderungen an den Angeboten vorgenommen werden können. Alle Kostenvoranschläge haben wir in einer Tabelle gesammelt, die Preise verglichen und die Summen addiert. Wir haben schnell festgestellt, dass wir mit dem veranschlagten Budget nicht so ganz hinkommen werden, wenn wir das alles umsetzen, was uns vorgeschlagen wird. Und naja, in Eigenleistung sanieren, um Kosten zu sparen, kommt für uns ebenfalls nicht in Frage, da es uns leider an Zeit und Talent mangelt. Und wie man ein Sanierungsbudget realistisch einschätzt, werde ich euch dann in einem der folgenden Podcasts erklären. So, jetzt nochmal kurz zu unserem Haussanierungsfahrplan. Unser Haussanierungsplan sieht folgendermaßen aus. Wir haben zunächst einmal das Innere des Hauses für die Sanierung vorbereitet. Das heißt, der Elektriker legt alle Leitungen tot und wir halten Baustellenstrom und zwei Baustellenstrahler. Dann werden die Holzpaneele in Wohnzimmer, Küche, Treppe und Flur entfernt. Die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer wird entfernt. Und es werden Holzbalken als Stützen eingesetzt. Wir nehmen die Tapeten von den massiven Außenwänden ab. Alle Deckenleisten und Fußbodenleisten werden abgenommen. Wir entfernen alte Deckenlampen, Spiegel, Regale und Haken. Und da der Estrich gebrochen ist, wird dieser auch entfernt. Wir entfernen außerdem auch noch im Inneren die Fensterrahmenverstahlung, die an den Wänden angebracht ist. Dann werden die Wand- und Bodenfliesen im Erdgeschoss ausgeschlagen, die Türen und Türzargen werden entfernt. Auf Anraten des Tischlers bauen wir die zwei großen Einbauschränke im Schlafzimmer und in Björns Büro aus und lassen uns eine Wand aus OSB-Platten setzen, damit im Schlafzimmer ein Einbauschrank über die gesamte Wandlänge gesetzt werden kann. Da der Küchenbauer seine Schränke noch irgendwo befestigen muss, werden anschließend die Holzbalken in der Küche mit Rigipsplatten verkleidet und eine Wand auf der linken Seite wird etwas tiefer in den Raum gezogen. So, und jetzt können die Aufbauarbeiten beginnen. Im Keller werden alte Rohre im Heizungsraum entfernt, damit der neue Stromkasten angebracht werden kann. Wir machen uns derweil Gedanken darüber, wo wir wie viele Steckdosen brauchen, welche Lichtschalter und Ethernet-Anschlüsse wir zusätzlich benötigen. Und dann geht es los mit erstens, die Elektroarbeiten beginnen. Wir markieren im Haus, an welchen Stellen Steckdosen, Ethernet, Schalter und Lampen angebracht werden. Wir gehen mit den Elektrikern durch das Haus und sie zeichnen unsere Überlegungen in ihre Pläne ein. Zweitens, der neue Estrich wird gegossen. Die nächsten 14 Tage kann die Baustelle nicht betreten werden. Drittens, nachdem die Elektrik gelegt wurde, lassen wir die Stellen verputzen, an denen gefräst werden musste. Auf allen Wänden werden Rigipsplatten befestigt, bis auf die Fensterseiten. Im Wohnzimmer wird die Terrassentür verbreitert und die Öffnung wird mit einer OSB-Platte verschlossen. In der Küche wird durch die Fassade eine Öffnung für den Dunstabzug gelegt und erst einmal mit einer OSB-Platte verschlossen. Viertens, Jetzt werden neue Fenster gesetzt und wir erhalten eine neue Haustür. Fünftens, die Heizkörper werden demontiert. Sechstens, im Bad werden neue Leitungen gelegt und die Wände werden verputzt. Siebtens, wir halten Rigipswände auf die Fensterseiten und lassen Fensterbänke anbringen. Achtens, der Maler kommt und tapeziert und streicht dort, wo die Heizung sitzt. Neuntens, jetzt kann die Heizung und die Heizkörper getauscht werden. Zehntens, wir kriegen Fliesen im Flur und im Gäste-WC, im Erdgeschoss und im Dachgeschoss. Elftens, wir schleifen die Holzpaneele im Dachgeschoss und im Flur im Erdgeschoss ab. Zwölftens, alle drei Treppen werden abgeschliffen und abgedeckt. 13. Im Obergeschoss werden die Holzdielen geschliffen. 14. Das Parkett wird in Wohnzimmer und Küche verlegt. 15. Die Küche wird eingebaut. 16. Die Treppen werden geölt. 17. Wir lassen neue Sanitärgeräte, also das Klo, die Waschbecken im Erdgeschoss und im Dachgeschoss setzen. 18. Der Maler kommt zum Tapezieren und Streichen. 19. Der Elektriker schließt alle Lampen an. Und 20. Wir ziehen endlich ein. Auf die Planungsschritte ab Punkt 18 freue ich mich ganz besonders. In meinem nächsten Artikel in meinem Blog lasse ich euch wissen, wie mein Moodboard aussieht und was ich mir für die Einrichtung vorgestellt habe.